Nochmal kurz durchatmen, bevor der Podcast richtig losgeht. 3, 2, 1. Feel the need for speed. Mit dem Blockbuster des Jahres. Maverick ist zurück. Tom Cruise und eine junge Crew an waghalsigen Piloten steigen wieder ins Cockpit. Geschwindigkeit, Action und pures Adrenalin. Schnapp dir deinen Wingman und ab ins Kino. Top Gun Maverick. Ab Donnerstag, den 26. Mai im Kino.
Jetzt wär's im Flauschig. Boomer Cringe KW20. Die nächste Kalenderwoche 20 ist der 18. Mai 2022. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Hallo.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Olli Schulz, mir zugeschaltet Jan Böhmermann heute am Mittwochmorgen. Wir befinden uns hier in unseren Studios und wollen euch die nächsten 20, 30 Minuten ein bisschen gehalten, auf dem Laufenden halten. Ja. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch Richtung Werder Bremen. Aufstieg wieder in die erste Liga. Zusammen mit Schalke 04 geht es zurück, ganz nach oben. Und morgen stellt sich heraus, ob der HSV noch nachzieht. Da kommt nämlich das erste Relegationsspiel gegen Hertha BSC. Wer hätte sich das vorstellen können, dass wir nochmal mit einer Fußballthematik anfangen hier bei unserem Podcast? Aber es ist tatsächlich so, ich habe das Spiel gesehen gegen Rostock. Es war mega spannend. Ich komme langsam wieder rein. Wie sieht's bei dir aus, alter Fußballhase?
Ich bin ehrlich gesagt die letzten Jahre komplett raus gewesen aus dem Fußballgame. Immer wieder gerne erzählt, dass ich wirklich jahrelang eine Dauerkarte hatte in der Ostkurve und dann aus Bremen abgehauen bin und das natürlich dann nicht mehr so einfach möglich war, jeden Samstag hinzufahren. Und jetzt habe ich zwischendrin, als sie wirklich so rumgeschwächelt haben, echt den Spaß dran verloren und muss ehrlicherweise sagen, am Sonntag beim Aufstiegsspiel gegen Jahn Regensburg, das letzte Heimspiel im Weserstadion, wo Werder nur einen Punkt hätte abräumen müssen, um überhaupt auf Platz 2 zu landen. Sie haben am Ende dann gewonnen mit 2-0, also 3 Punkte abgeräumt. Ich war sehr aufgeregt, ich war wirklich kaum ansprechbar. Ich habe geschrien bei den Toren und es hat mich wieder so ein kleines bisschen gepackt. Ich habe dir extra ein Foto geschickt. Ich habe meine alten Werder-Trikots rausgeholt und musste dazu direkt mal einen Song auf die Fidi und Bumsi-Playlist packen, weil ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich diese Lebensphase auch schon hinter dir. Du holst die alten Band-T-Shirts raus und denkst so, fuck, das ist aber eng geworden. Woran liegt das denn?
Ja, und vor allem, krass, das habe ich jetzt schon 25 Jahre oder ähnliches.
Ja, genau. Und da habe ich einen sehr schönen Song von wieder mal die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Jetzt weiß ich nicht, wie es heißt.
Eine Liebe?
Nein, es geht um den Tod eines Popstars. Popstar ist tot und das T-Shirt zu klein. Der Song heißt, ich finde es gleich, jetzt habe ich es...
Werden wir im Laufe der Sendung nochmal einfach nachholen.
Eine Tragödie kommt niemals allein. Vom Album It's Okay to Love DLDGG. Und da so fühlte ich mich so ein bisschen, als ich mein altes Werder-Reno-Trikot anhatte. Ich habe auch das Wiesenhof-Trikot, aber ich muss ehrlicherweise sagen, der Trikotsponsor Wiesenhof ist so ein Cockblocker und so ein Runterzieher, dass ich selbst dieses Trikot, das ziehe ich nicht gerne an, da habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu anstrengend.
Kann ich verstehen. Auf alle Fälle sieht es so aus, dass irgendwie, also ich freue mich erstmal voll für Werder Bremen, obwohl als Hamburger diese Konkurrenz gibt es bei mir gerade nicht so mehr. Das liegt auch daran, dass es mir den letzten 2-3 Jahren auch nicht gelungen ist, mich für Fußball zu begeistern. Das liegt an Corona, leere Stadien, die WM, da können natürlich die Bundesligaspiele jetzt nichts dafür, die jetzt stattfinden wird und so. Irgendwie war die Luft raus. Dann auch 6-7 Jahre inzwischen Leidensweg mit dem HSV. Aber ich würde es auch toll finden, wenn Werder und HSV wieder in die erste Liga kommen. Hertha braucht kein Mensch. Wir haben Union jetzt in der ersten Liga. Hand aufs Herz, nichts gegen die Hertaner-Fans und so. Aber ihr könnt auch ruhig mal ein paar Jahre in der zweiten Liga rumdümpeln. Ihr habt gerade einen anderen ziemlich charismatischen Verein aus eurer Stadt in der ersten Liga. Und das ist nun mal so, der ist nun mal cooler. Da kann man sagen, was man will. Hand aufs Herz. Manchmal sind es bittere Wahrheiten, die einer erreichen, auch hier in unserem Podcast.
Verhält sich FC Union Berlin zu Hertha BSC wie St. Pauli zum HSV so ein kleines bisschen?
Das würde ich nicht so sagen, aber da bin ich natürlich auch ein bisschen voreingenommen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen St. Pauli, aber ich finde, dass St. Pauli auch irgendwie in den letzten Jahren auch in einer Liga aufgestiegen ist. Ich meine, so als Verein, der jetzt auch nicht mehr so, es ist nicht mehr so, dass Volker Ippich da irgendwie auf dem Fahrrad besoffen morgen zum Spiel kommt und dann noch irgendwie einen durchzieht, irgendwie mit Bela B. da hinterm Tor steht und dann kumpeln sie alle ab, sondern das ist auch ein knallharter Verein geworden natürlich und auch ein guter Verein. Und ich finde es auch schade, ich hätte es denen auch gegönnt, so ist es nicht als Hamburger, aber ich finde, der HSV hat gerade ein Vorrecht. Die haben einen längeren Leidensweg und außerdem ist es dann auch wieder schöner für die St. Pauli-Fans, wenn sie in der zweiten Liga gegen jemand aus der ersten Liga gewinnen. Dann ist wieder auf dem Millern-Tor, dann machen die wieder hier so Polonaise, feiern und so, wieder den da oben geschlagen. Und ich finde, das ist die alte Hierarchie, die wiederhergestellt werden muss. St. Pauli, der Underdog, der ja gar nicht mehr so der Underdog war in den letzten Jahren, sondern eigentlich dem HSV überholt hatte fast schon. Aber jetzt, glaube ich, kriegen wir wieder so eine alte Hierarchie, die uns allen guttun wird.
Ich muss
wie bei einer Diktatur. Wir brauchen auch einen Diktator auch mal wieder. Der tut uns allen gut.
Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei der Geschäftsstelle von Werder Bremen. Die haben mir nämlich geschrieben, nachdem ich mein trauriges VIP-Logen-Premierenerlebnis erzählt habe, haben sich nicht entschuldigt, will ich jetzt nicht sagen, aber erklärt, dass man muss da schon im VIP-Logen-Game so ein bisschen erfahrener sein, damit man weiß, wo man hingehen muss, wenn man mal so ein VIP-Stadion-Logen-Erlebnis haben möchte. Da haben sie mir so ein paar nützliche Tipps geschrieben und vor allem das Allernetteste, sie haben mir einen Werder-Schal beigelegt und zwar echt einen richtig coolen, so ein Retro-Schal, der wirklich nur grün-weiß gestreift ist. Und das Allergeilste, das Waffelrezept von den Waffeln, die man da im Bereich hinten essen kann. Und das habe ich direkt am Sonntag ausprobiert.
Sind die so besonders?
Ja, die schmecken wirklich sehr lecker. Und ich muss sagen, ich habe die echt nachgekocht am Sonntag. Und das war ich saß echt mega traurig, alleine vorm Fernseher. Ich habe extra ein Sky-Abo organisiert, weil ich kein Sky-Abo hatte. Musste mir ein Sky-Abo, so ein Probemonat, weil ich das Spiel sehen wollte. Gesundheit.
Ach, Entschuldigung.
Hast du ein Sky-Abo?
Nee, ich habe mal eins gehabt, dann habe ich das nicht mehr bezahlt. Dann kam die sofort mit Anwaltsdrohungen nach 7 Tagen oder so. Und das ist voll der krasse Verein, finde ich. Und irgendwie bin ich da nicht mehr reingekommen. Ihr Konto ist gesperrt, bitte melden Sie sich neu an. Dann habe ich es mit einer anderen E-Mail versucht, die war auch schon mal gesperrt. Und irgendwie schaffe ich das nicht mehr. Sky und ich werden nicht warm. Ich muss noch mal niesen, es tut mir leid.
Ist kein Problem. Nur genieß nochmal. Und 1, 2, ha.
Nee, jetzt kann er. Aber kennst du das, wenn man auf Druck kann ich nicht, wenn einer zuhört.
Aber es war bei mir mit der Bravo so. Ich hatte mein Bravo-Abonnement und das war knallhart. Nicht, das Abo war langweilig, das interessierte niemanden. Aber als ich dann die Bravo abbestellen wollte, hat das, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert. Und 70 Drückerkolonnen haben versucht, mir das irgendwie Abo noch aufzuschwatzen und wollen sie nicht noch das Manager-Magazin mit abonnieren. Und so ein bisschen ist bei Sky auch so. Oder bei der FAZ. Ich habe letztens auch so einen Probemonat bei der FAZ online angefangen. Da kommst du auch nicht mehr raus. Das sind so Fallen, wo man dann irgendwie das Abo, auf 70 Wegen kann man das Abo abschließen, aber das Abo kündigen kann man nur, wenn man eine Brieftaube irgendwie bei der FAZ direkt in den Briefkasten reinschmeißt. Alles andere wird nicht als gültig angesehen. Und so ein bisschen ist es bei Sky auch so.
Es ist wirklich tricky, rauszukommen aus gewissen Abonnements.
Das ich habe eine kleine juristische Frage, Olli. Du bist ja diese Woche sehr im Showgeschäft unterwegs gewesen. Du hast die Show aufgenommen mit Joko und so. Lass uns nicht verraten, wie es ausgegangen ist und so.
Ich bin auch noch gar nicht fertig.
Aber ich habe eine juristische Frage, weil ich habe ein Nebenprojekt, was ich jetzt eigentlich für dieses Jahr, nächstes Jahr so geplant hatte. Und zwar habe ich einen riesengroßen, fetten Buchvertrag unterschrieben beim Verlag. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber das ist so, wenn man so eine gewisse Prominenz hat, dann kriegt man halt Buchverträge angeboten, hinterhergeschmissen und man kriegt immer eine relativ große Summe Geld. Das ist ein hoher sechsstelliger Betrag, so viel kann ich
den
verraten.
Den du bekommen hast? Hast du den schon?
Den habe ich in Aussicht gestellt bekommen und ich musste dem Verlag 3 Buchprojekte vorstellen, das habe ich auch gemacht und jetzt hat der Verlag gesagt, so Jan, oder Herr Böhmermann, sagen Sie, jetzt ist es ja bald soweit, jetzt wollen wir mal auch das mal Taten sehen, jetzt nicht immer nur Verträge, sondern schreiben Sie mal ein Buch. Und dann habe ich dem Verlag gesagt, ja, ihr könnt in eure Ankündigung, könnt ihr reinschreiben, nächstes Jahr im Herbst bringe ich mein Buch raus. Und zwar ist es wirklich ein Projekt, was ich gerade habe. Und zwar heißt das Buch Habermas und ich, Gespräche zweier Geistesgrößen mit einem Vorwort von Peter Sloterdijk. Und das haben die alles schon aufgeschrieben.
Und ist Habermas selber auch dabei oder ist es...
Das ist jetzt der Knackpunkt und da würde ich dich mal um juristischen Rat fragen, weil ich habe das dem Verlag angekündigt und der hat das auch gedruckt, der hat schon allen Buchhändlern Bescheid gesagt. Die Leipziger Buchmesse, die Frankfurter Buchmesse haben mich eingeladen im kommenden Jahr zur Veröffentlichung, zur Premiere meines Buches. Wie gesagt, Habermas und ich, Gespräche zweier Geistesgrößen. Jetzt ist das Problem, jetzt habe ich Jürgen Habermas aber noch nicht gefragt, ob der Lust hat.
Ja, das ist das Problem. Ich hab mir
ob fast der Lust hat, daran teilzunehmen. Auch Peter Sloterdijk, den ich im Vorwort eigentlich fest eingeplant habe, von dem, wir haben auch gar keinen persönlichen Kontakt, aber ich habe...
Peter Sloterdijk treffe ich öfter in meiner Gegend auf dem Fahrrad, das ist kein Witz. Also ja, er ist auf dem Fahrrad, ich laufe.
Ich wollte jetzt auf jeden Fall, also ich kann das mal ganz offenlegen, ich habe 850.000 Euro Vorschuss bekommen vom Verlag für dieses Buchprojekt und ich habe ein Drittel schon ausgezahlt bekommen. Jetzt ist nur das Problem, dass also dass Jürgen Habermas hat halt jetzt auch über seine Verlagsleute, hat wohl auch Wind davon bekommen, dass ich ein Buch verkaufe oder mache, was Habermas und ich heißt und wo es um Gespräche zwischen Habermas und mir geht. Jetzt hat Jürgen Habermas seinen Anwalt angerufen und hat gesagt, was machen wir denn da jetzt? Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du dich aus dieser Situation jetzt juristisch, wie du da jetzt rauskommen würdest. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin fest davon ausgegangen, warum soll er nicht zusagen, wenn ich ihn frage.
Und du kannst das Projekt jetzt nicht mehr umwerfen und hast nicht noch, weil du hast gesagt, du hast 2 bis 3 Themen vielleicht, über die du da...
Ja, aber die leiten sich sehr eng aus diesen Habermas-Büchern ab. Also es ist dann, am Ende sind die Nachbesprechungen, also es geht sehr viel um Habermas und mich hauptsächlich.
Was ist denn mit Tagebüchern, dass du deine Tagebücher veröffentlichst?
Nee, der Verlag hat mir ja das Geld dafür gegeben, dass ich jetzt Habermas und ich mache.
Ach so.
Und das ist und auch das überall Geld schon angekündigt. Also die haben sogar schon so große so Pappaufsteller für den Buchhandel gemacht, wo Jürgen Habermas und ich nebeneinander stehen und wo wir dann auch für Signierstunden, das ist alles schon letztlich, die Aufkleber sind gedruckt und jetzt ist nur das Problem, dass Habermas nicht will.
Dann würde ich erstmal anfangen. Dann wird er nachziehen. Ich würde einfach deinen Teil des Buches schreiben und dann an das Management oder an den Jürgen Habermas selber schicken und sagen, so, jetzt bist du dran. Und dann ist er im Zugzwang, weil ich glaube, du legst da was vor, wo er selber auch denkt, scheiße, jetzt hat er schon vorgelegen. Und dann macht er mit, dann wird er sehen, na gut, ich würde einfach schon loslegen. Weil irgendwann kommt und irgendwann ist er auch im emotionalen Druck. Ganz ehrlich.
Das ist aber eine gute Idee.
Also, dass ich schon, einfach machen.
Ich fange schon mal an und dann schick mir, lieber Jürgen, wir duzen uns einfach direkt. Warum denn nicht? Weil ich lese so viel Habermas und ich bewundere den so auch schon seit Jahren, dass ich das Gefühl habe, ich bin ihm sehr nah und ich glaube, er weiß nicht, was ich mache. Aber es wäre eine Möglichkeit, dass er das über die Arbeit
an unserem Gemeinschaft. Der weiß doch, was du machst, oder meinst du, der schwebt in ganz anderen Sphären?
Ich glaube, ja, schon, glaube ich schon. Ich finde es, also das Ding ist, ich hätte dem Verlag auch das Geld zurückgegeben, aber ich habe es schon ausgegeben.
Okay. Soll ich da mal was machen? Ich kenne mich ganz gut aus mit Buchverlag, Vorschüssen einsacken und dann nichts liefern.
Nee, aber du könntest mir die Handynummer von Peter Sloterdijk organisieren. Der läuft wirklich bei dir durch den Kiez da durch, oder wie?
Der läuft, also was heißt, er läuft, er ist mir ein paar Mal auf dem Fahrrad entgegengekommen. Ich glaube, er weiß nicht, wer ich bin. Aber ich kann ihn ja einfach mal vom Fahrrad schubsen und sagen, sorry, dass ich dich jetzt hier so anhalte, aber ich muss unbedingt mit über Jan Böhmermann reden. Der schreibt nämlich gerade ein Buch und er geht fest davon aus, dass du, ich duze ihn natürlich gleich, dass du, Peter, das Vorwort schreibst.
Nee, du kannst ihm sagen, wenn du ihn ansprichst, dass ich dir gesagt habe, es ist okay, ihn zu duzen. Jan hat gesagt, okay, dich zu duzen. Wir kennen uns nicht.
Wir sitzen ja alle in einem Bus. Habermas, du, ich, Jan.
Ja, und das Ding ist, ich überlege, ob ich einen Fehler gemacht habe, dass ich das voreilig, ohne Jürgen Habermas Bescheid zu sagen, verkauft habe. Aber ich bin ehrlich gesagt keiner Schuld bewusst.
Nee, würde ich auch.
Weil ich habe es auch gerade nicht leicht. Ich habe viel Stress mit der Sendung und man kann nicht an alles denken als Entertainment Personality. Naja gut, aber schön, vielen Dank für den juristischen Tipp. Das wollte ich nur mal ganz kurz fragen.
Auf alle Fälle, ja.
Ich dachte, weil heute Mittwoch ist und da muss man vielleicht mal einmal eine Sache, ich möchte eine Sache kurz sagen. Immer wenn wir Mittel am Mittwoch machen, ich würde das jetzt gleich mal abfeuern, dass viele Leute hinter
sich... Ich muss kurz noch mit dir über den ESC kurz reden, bevor wir Mittwoch
machen. Das war das absolute Horrorwochenende. Wahl in NRW, Eurovision Song Contest, Werder ist aufgestiegen. Ich bin ein emotionales Wrack heute am Mittwoch. Ja, komm, lass uns dann erstmal Eurovision
Song Contest. Ich muss es kurz sagen, hast du den ESC gesehen? Ich habe es in Teilen gesehen.
Natürlich.
Es ist immer eine gute Veranstaltung. Bitter für Deutschland. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe nichts anderes erwartet als den letzten Platz. Aber wer mir besonders echt wieder aufgefallen ist, ist einer der 3 Moderatoren gewesen, und zwar Mika. Mika hat moderiert. Was für ein unglaublicher Typ, der eine unglaubliche Show, also erstmal moderiert er das auch noch, so wie ich kaum jemanden kennen würde. Wir haben immer noch Peter Urban, der das irgendwie mit 74 Jahren so träge moderiert. Alter, und da muss ich mal eine Sache ganz kurz sagen, ne? Und ich will jetzt auch gar nicht, aber wenn wir mal die Chance haben wollen, ne, diverse Personen oder jemand, der queer ist oder so, ins Fernsehen zu holen, dann ist das zum Beispiel eine Veranstaltung, die unbedingt jemand, der vom Fach ist, moderieren sollte, und nichts gegen Peter Urban, aber das ist so eine diverse, schöne, bunte, coole Show mit allen drum und dran, und ich sag immer, vielen Leuten aus vielen Communities, die das cool finden, würden sich, glaube ich, freuen, und alle anderen auch, und es wäre ein perfektes Bindemittel, jemand einzusetzen, der vielleicht ein bisschen mehr das Ganze mit Elan, Leidenschaft für diese gesamte Show moderieren würde. Und das würde ich, glaube ich, ganz cool finden, weil das ist wirklich perfekt dafür gemacht. Da könnte man mal anfangen, finde ich, weil Peter Urban macht das seit Mitte der 90er Jahre und es ist ein lieber, netter Kerl. Den kenne ich schon aus meiner Kindheit von NDR 2, aber das ist so rotztrocken moderiert, während Mika da die derbe Show macht und das auch alles eine geile Show ist. Das muss jemand anders machen. Ich glaube, es hat sogar in den 80ern oder 90ern mal Thomas Gottschalk moderiert und auch mal Habe Kerkeling war mal dabei.
Ja, Und der Off-Kommentar glaube ich nicht. Also das Besondere ist ja, dass es getrennt ist zwischen der Veranstaltungsmoderation
und die Punktevergabe.
Und die Veranstaltungsmoderation.
Die Vormoderation, die dann Barbara Schöneberger macht.
Genau, aber dieser Off-Kommentar von Peter Urban, ich glaube, den haben natürlich Radiosprecher gemacht. Ich muss auch sagen, als dieser komische Trick da war, der eine Moderator mit dem vor dem Greenscreen und Peter Urban nichts anderes eingefallen ist, als einfach,
ja, hier sehen wir jetzt, da sieht man einen schwebenden Kopf, das ist aber alles, erschrecken Sie sich nicht, das ist mit dem Greenscreen gemacht, der in Wirklichkeit einen grünen Anzug an, das ist alles gar nicht echt. Und denkst, sag mal ganz ehrlich, was willst du eigentlich?
Der entmystifiziert die Show, anstatt zu sagen, achten, vor allem diese unglaubliche Bühne, die wirklich bei jedem Künstler in einem komplett anderen Licht,
Alter.
Eine unfassbare Arbeit, die dahinter steckt.
Alleine die Bühnentechnik, das habe ich auch gedacht. Und wie bescheuert von Malik Harris und so. Also bestimmt ein lieber netter Kerl und so. Und auch sein Vater hat viel den
Entertainment. Aber da alles alleine mit der Loopstation.
Das war ja nicht mal alles alleine. Du beim Eurovision Song Contest, da musst du eine Perlengardine vorm Gesicht haben. Da musst du auf einer Treppe stehen. Da musst du lange Fingernägel haben. Da musst du ein ausgefallenes
Quietschbund ansehen. Und du musst einfach eine geile Show machen.
Und dass das keiner schneidet. Ich verstehe es nicht. Und du musst ja nicht mal einen geilen Song abliefern. Mach eine exaltierte Performance. Und wenn deine Song scheiße ist, dann gib wenigstens auf der Bühne Gas. Meine Güte, dass das keiner schneidet.
Warum hat man Electric Callboy, oder Eskimo? Hast du das gesehen von denen? Die reißen die Bühne
ab.
Die sind so geil.
War nicht radiotauglich.
Und dann denke ich auch so, wir leben teilweise im öffentlichen Rechtlichen. Nichts gegen deinen Sender natürlich. Aber man darf es ja auch mal sagen, oft in so veralteten Strukturen. Und Peter Urban, der soll auch im Fernsehen auftreten, aber dann soll er die Vorberichterstattung machen. Nee. Aber nicht den Kommentar mehr. Eigentlich soll er es nicht mehr.
Ich frage mich beim Ende, das wird wahrscheinlich gar nicht gehen, wenn du zu Peter Urban gehst und sagst, Peter, das war's jetzt. Das, ehrlich gesagt, du bist uninspiriert. Du hast die besten Jahre hinter dir. Es reicht irgendwann. Dann kommt da wahrscheinlich der Betriebsrat und sagt, nee, das, Peter macht das aber weiter. Aber warum? Weil der macht das doch immer. Nicht gerechtfertigt nicht gerechtfertigt durch Qualität. Wenn du dir die BBC anschaust, hast du dabei so einen geilen, suffisanten, sarkastischen Kommentar, der das Ganze noch auf ein ganz anderes Level hebt. Und wenigstens bei den, wie du eben sagst, den Blick erweitern, was das eigentlich bedeutet für Minderheiten, die Queer Community.
Das wäre wirklich die Chance, da mal jemand einzusetzen und das auch natürlich zu erweitern. Aber diese Sendung, die ist so prädestiniert dafür, dass dann nicht so rotztrocken kommentiert wird. Und ich muss nochmal zu Mika zurückkommen, weil ich den schon immer mochte. Ich finde, der hat ganz tolle Songs. Ich packe auch einen von ihm auf der Liste, den ich immer mochte. Big Girl, You Are Beautiful. Und der moderiert einfach mal, spricht 6 verschiedene Sprachen, unfassbar gut aussehender, charismatischer Typ.
Wahnsinn.
Und liefert dann einfach mal in der Mitte der Show so ein Setup mit seinen größten Hits und ballert das da runter. Und ich denke mir, was für eine Showgranate. Man hat eigene Sendungen in Frankreich, in Spanien, spricht wie gesagt 6 Sprachen. Einfach so ein richtiger Player, der das macht, worauf Bock hat. Und also das war wirklich beeindruckend. Deswegen packe ich mal einen Song. Ich glaube, wir haben noch keinen Film auf der Liste. Super Typ gewesen, der natürlich auch ein bisschen Promo für seine eigene Platte gemacht hat, aber so geil moderiert hat. Und ich muss sagen, das tut mir leid für Deutschland. So ein richtig Mitleid habe ich dafür auch nicht. Aber dann kommen da die ganzen, ob das jetzt daran liegt, an den Krieg oder sonst was. Mhm. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir echt scheiß Performance machen und auch irgendwie Peter Urban irgendwie unheilig über uns spricht.
Dieser komische Konsensgedanke, dass man irgendeinen Song finden muss, der irgendwie ist. Mach doch einfach einen Song, wo der Funke überspringt. Und dann musst du den nicht unbedingt geil finden. Das muss ja nicht deine Musik sein. Also Electric Callboy, muss ich ehrlich sagen, ist auch nicht so meine Band. Und das sind bestimmt auch nicht.
Ich habe das mal gehört, das ist so hyper Synthesizer Heavy Metal und so. Und ich finde die eigentlich cool. Ich mag das. Kann ich auch nicht dauernd hören. Das ist so super laut gemastert. Das ballert in den Ohren, die Mucke. Aber ich finde, die wären die richtigen gewesen.
Ja, und die hätten zumindest eine Show gemacht, die irgendwie spektakulär ist. Und darauf kommt es am Ende dann an. Und ich weiß gar nicht, warum dieser Eurovision Song Contest immer so komische Zyklen erlebt. Es gab ja mal diese 3 Jahre, wo Stefan Raab sich das geschnappt hat, also mit Gildo Horn, dann Stefan Raab selber und dann am Ende Lena, dann hat es glaube ich noch ein Jahr gemacht, wo das wirklich Esprit hatte und es bricht einem irgendwie echt das Herz, also wenn du eine Liebe zur Musik hast, dann denkst du, warum machen das ausgerechnet die Leute, die wirklich absolut keinen Bezug offensichtlich nicht mal zu ihrer eigenen Veranstaltung haben. Der NDR hat die Verantwortung, aber offensichtlich hat er die Lust vor 30 Jahren schon abgegeben. Aber da sitzen immer noch Leute, Hierarchen in irgendwelchen Sesseln, die sagen, boah, wir müssen das nächstes Jahr wieder machen. Und keiner sagt mal, kann man das nicht vielleicht mal irgendwie Leute machen lassen, die Liebe zum ESC haben, echte Liebe. Und ehrlich gesagt auch Barbara Schöneberger, liebe Grüße und sowas. Ne? Aber da die 7. Show runterreißen, irgendwie zwischen der Obi-Eröffnung und irgendwie der Moderation von Verstehen Sie Spaß, da diese Typen, die dann an diesen kleinen Bistrotischchen gesessen haben, um dann so halbherzigen Applaus, das sollte die Warm-Up-Show sein. Warum sitzt da fucking Johnny Logan und irgendwie Thomas Hermanns? Ist das wirklich der einzige Mensch in Deutschland, der einem einfällt, wenn man irgendwie ein queeres Spektakel hat? Weil das war er ehrlich gesagt Ende der 90er auch schon. Also es ist echt...
Ja, man könnte auf alle Fälle, das ist unsere Message, man könnte da so viel draus bauen, wirklich auch für die deutsche Fernsehkultur. Es ist nämlich eigentlich, und ich muss es sagen, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt bei der Show. Mega ich fand geil. Das gut. Und es gibt auch Momente, wo mich das alles nicht interessiert, aber diese Sendung habe ich voll mitgenommen. Und ich dachte, Alter, was ist das? Ein verrückter Künstler. Moldawien fand ich geil, da sah der Sänger aus wie Moneyboy. Und
hat auch so, der Sänger sah aus wie Moneyboy. Und das Geile ist auch, dass Moldawien ist ein winzig kleines Land, irgendwie 30.000 Einwohner oder sowas. Ja. Und trotzdem finden sich da Leute, die 30 Mal geiler sind als fucking Malik Harris. Liebe Grüße und so und auch ein netter Künstler und finde ich auch cool, dass alles hausgemacht ist und sowas. Und muss man echt mal sagen, kommt aus einer Familie, die viel getan hat für den Fernsehstandort Deutschland. Ist ja der Sohn von Ricky, weißt du? Ricky Harris, Ricky, der Showmaster, Ricky, der...
Ach, das ist der Sohn von Ricky Harris.
Ja, von Ricky.
Weißt du, das habe ich nicht mitbekommen.
Der hat Entertainment
Blut. Cool. Der Song war auch schön, aber es war halt NDR 2 Radiomocke.
Ja, genau.
Weißt du? Und dann sagen die, so, das würde auch bei uns auf NDR 2 laufen, das sollten wir
jetzt
mal.
Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen, ob das vielleicht ein Grund ist, dass es nicht zum ESC darf, das bei euch bei NDR 2 läuft.
Ja, echt jetzt, wirklich.
So, naja. Komm, lass uns mal ein bisschen exaltierte Musik machen. Lass uns mal ein bisschen in den Bereich der Musik wandern. Und das muss ich einmal vorweg sagen, wenn wir Metal am Mittwoch machen. Das ist die Gelegenheit, das ist soziales Training. Sich mit Themengebieten auseinandersetzen, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat und mit denen man nichts zu tun haben möchte. Und trotzdem irgendwas daran finden. Wenn man das kann mit dieser Rubrik, dann ist man Social Hopper. Das ist ein Management-Skill. Du kannst, wenn du Metal am Mittwoch anfängst zu verstehen, kannst du in der Welt da draußen diese Fähigkeiten auf ganz viele andere Lebensbereiche übertragen. Deswegen jetzt hier für euch.
Metal am Mittwoch. Mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Ja, und ich habe absolut keine Ahnung von Metal und ich habe auch gar keinen Bock über Metal zu sprechen, aber ich finde langsam sowas wie Liebe und ich habe was für dich, Olli. Ich habe was mitgebracht. Hier, pass auf.
Hallo meine lieben Freunde, hier ist Tom Angel Ripper von Sodom und ihr seid bei Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Viel Spaß.
Ja, ach, dich. Wie geil.
Der echte Tom Angel Ripper.
Der Chef und auch einziges Gründungsmitglied und von Sodom. Wie geil. Ich habe ihn sofort an der Stimme erkannt. Onkel Tom, wie sein Sohn. Wie geil ist das denn? Ganz liebe Grüße zurück. Ich glaube, ich habe auch eine Nachricht von deiner Tochter bekommen. Die hört nämlich unsere Sendung wohl auch. Auch ganz liebe Grüße an die Tochter. Ich weiß, ihren Namen habe ich leider jetzt gerade nicht im Kopf. Aber das ist ja wunderschön. Ganz viele Leute schreiben uns auch, lade doch mal Tom Angel Ripper oder Mille von Creator oder Schmier oder irgendjemand ein. Es gab übrigens eine, fangen wir mal an mit Metal am Mittwoch, eine deutsche Band, die ich vergessen habe in diesem Dreieck, eigentlich sind es nämlich 4, Tankard würde ich auch noch dazu zählen, ist auch noch eine deutsche Thrash-Metal-Band, die es verdient hat, hier mal zu erwähnen zu werden. Jetzt kommen wir aber zu klassischem Metal. Wir kommen zu New Wave of British Heavy Metal. Eine Band, die so viel getan hat für den Heavy Metal wie kaum eine andere, die sich auch öfter neu erfunden hat und einen der besten Frontsänger hat. Wir reden über Judas Priest.
Klar.
Wie heißt der Sänger von Judas Priest?
James Gordanian?
Fast. James Gordanian ist natürlich auch ein ganz geiler Sänger. Der verwechselst du gerade mit einer anderen Metalband. Aber es geht um Rob Halford, dessen Biografie I Confess ich gerade gelesen habe. Und es geht natürlich auch um Kiki Downing und Glenn Tipton, die beiden unfassbaren Gitarristen, die waren dafür zuständig, sag ich mal, diese doppelten Gitarrenläufe zu spielen, diese gnadenlosen Melodien zu spielen. Und das Besondere an der Biografie ist, was habe ich glaube ich ja schon erzählt, Rob Halford ist einer der wenigen, also offen geouteten homosexuellen Sänger in der Heavy-Metal-Szene gewesen. Und in seiner Biografie in den 80er Jahren, als diese Band richtig groß war und natürlich die anderen Bandmitglieder Frauen abgeschleppt haben alles und er sich noch nicht geoutet hatte, war das eine scheiß Zeit für ihn. Eine Zeit, in der er auch viel Drogen genommen hat, irgendwann aber vor 30 Jahren aufgehört hat. Auch natürlich unterdrückter Schmerz. Das erzählt er alles so ehrlich, so offen. Aber auch davon, dass das Outing für ihn nicht so schwer war, weil die Metal-Szene dann doch toleranter ist, als man sich das alles vorstellen kann. Und diese gesamten Geschichten, die er erzählt. Es geht gar nicht nur um seine Sexualität, aber auch so diesen Blick. Ich finde, das ist ein unfassbar kluger Mann und einer der wenigen, die über die Jahre hinweg mit seiner Band immer wieder geile Sachen gemacht hat. Leider ist er in den 90ern nach der besten Platte Painkiller ausgestiegen aus der Band und hat dann, ich weiß nicht, zwei Platten haben die Band mit einem anderen Sänger gemacht, bevor er zurückkam. Das Comeback ist ihm meiner Meinung nach nicht so gelungen. Aber 1990, da war die Zeit, als Metal sich nochmal neu erfunden hat in den 90ern. Metallica kam mit dem schwarzen Album, aber vor allem Judas Priest kam mit Painkiller. Und diese Gesangsmelodien, diese düsteren Texte, das hat kaum einer so hingekriegt. Das ist eine meiner absoluten Metal-Lieblingsplatten und ich packe zwei Songs rauf. Nightcrawler und Between the Hammer and the Anvil. Und das ist einfach so düsterer, harter Metal, der jetzt aber so also melodisch immer noch ist. Und diese Stimme, der kann halt also so Falsett hoch singen, dann kann der tief singen, dann kann der schauten. Das alles ist einfach für mich die perfekte Metal-Platte. Es gibt kaum eine Platte, die ich immer noch nach all den Jahren so oft auflege wie Painkiller von Judas Priest. Painkiller, der Track an sich, ist natürlich auch absoluter Granate. Dazu kommt, die haben halt angefangen 70er Jahre, 80er hatten sie mit Breaking the Law so Stimmungshits, kann man fast sagen. Dann haben sie nochmal einen Gang raufgelegt mit Defenders of the Face, 84. Mega Platte gewesen. Dann kam eine Live-Platte. Dann kam eine Phase, wo sie angefangen haben, Synthesizer reinzumachen. Mhm. Die Turbo. Turbo Lover war so ein Synthesizer-Song. Wird von vielen verachtet, die Platte. Auch die mag ich ganz gerne. Aber dann kam Ram It Down. Da haben sie versucht, zum nochmal härter zu werden. Mhm. Haben aber mit Drumcomputer gearbeitet, weil der Drummer zu der Zeit schon fast aus der Band raus war. Dann kamen sie mit neuen Drummer zurück. 1990. Painkiller. Ein Meilenstein des Heavy Metal. Eine der besten Bands. Es gibt so viele gute Judas Priest Platten. Das kann ich euch nur sagen. Wenn ihr Bock habt, auf eine Metal Band abzuflashen, die ihr nicht kennt, kauft euch drei Platten oder hört euch drei Platten an. British Steel ist unheimlich wichtig, finde ich. Defenders of the Face ist unheimlich wichtig. Und Painkiller. Wenn ihr die drei Platten gehört habt, dann habt ihr einen guten Querschnitt am guten klassischen Heavy Metal. Und das war's dann mal wieder heute.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Das ist wirklich die Rubrik, wo ich mir die Füße mache zwischendrin und einfach mal irgendwie Gedanken abschweifen kann und ich trotzdem das Gefühl habe, dass wir Qualitätscontent den Leuten liefern, weil du bist einfach wirklich wie so ein Bierfass, was unter Druck steht oder wie so ein altes, einfach reinstechen und dann kommt das einfach da raus, dieses Ganze, so ein bisschen so wie in so einer Therapiestunde. Herr Schulz, da kommen ja Sachen aus Ihnen raus, all dieses Metal-Wissen, all die Jahre so verschlossen in Ihnen und jetzt kommt das endlich mal zur Geltung. Das ist nicht schlecht.
Jan, Ina Müller, bei der ich gestern in der Sendung zu Gast war, hat mich auf dich angesprochen und hat gemeint, du hast wunderschöne Herrenfüße. Und sie sind ihr nicht aus dem Gedächtnis, hat sie mich in der Sendung, sag mal, du musst doch so Klauen haben. Ich so, nein, wir machen immer Gags über Füße. Aber Jans Füße habe ich ja schon mal gesehen.
Wieso hat sie mal meine Füße gesehen?
Und dann hat sie gesagt, dass du Flipflop anhattest, als sie vor 3 Jahren oder 4 Jahren, das war noch bei Radio 1, Flipflop anhattest. Und da hat man deine Füße gesehen. Und ich war damals schon immer schockiert. Du hast nämlich als einer der letzten noch Flipflops, wenn wir alle schon mit coolen Sandaletten rumgelaufen sind, hattest du, bevor du die hattest, diese coolen Dinger, die ich übrigens auch
habe. Ich habe jetzt hier gerade Birkis, guck mal, ich zeige dir meine Birkis in die Kamera, das trage ich gerade.
Und was hast du auch? Birkis. Ja, aber ich finde Birkenstock zum Beispiel im Urlaub oder sowas, finde ich wahnsinnig anstrengend, da trage ich lieber Flipflops, weil irgendwie...
Flipflops tut immer zwischen dem Großen und dem Zeh daneben so weh. Auf alle Fälle hat Ina da 5 Minuten, das ist richtig unangenehm mir, wurde über deine Füße geschwärmt. Sie meinte, du hast somit die schönsten Männerfüße, die sie je gesehen hat. Ja. Und da habe ich auch überlegt, hat sie da schnell, und dann meinte ich, was hast du dir denn gesehen? Und dann hat sie ein bisschen gestottert und deswegen will ich dich mal fragen, wie kennen die deine Füße so gut schon also mal gesehen haben?
Ich kann mich nicht mehr so, ich hatte mal eine wilde Phase vor 3, 4 Jahren, wo es eventuell sein kann, dass Ina Müller und ich zusammen in einem Sauna
fest zusammen waren.
Kurz 2 Jahre fest zusammen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es gab eine Phase, wo ich mit Ina Müller so 2, 3 Jahre fest zusammen war. Ich kann mich aber nicht mehr richtig dran erinnern.
War das Ina Müller? Ich weiß es nicht mehr. Nee, aber das ist, wir haben so eine kleine Fußgeschichte am Laufen tatsächlich. Das ist eine seltene Geschichte. Das ist bei Frauen, die auf Männerfüße stehen, ist eher oft andersrum. Aber ich biete da gerne prominenten Frauen Fußbilder an, gegen so einen kleinen Obolus bei OnlyFans.
Gibt ja auch den berühmten Film. Es gibt ja auch den berühmten Film Frauen, die auf Männerfüße starren.
Ja. Und nee, aber weiß ich auch, ich wüsste gar nicht, dass ich irgendwo in Flipflops mich öffentlich gezeigt habe, weil normalerweise ist es ja Privatsphäre. Füße sind ja sehr privat.
Füße sind ja erfrierbar. Dann habe ich natürlich auch gesagt, dass du sehr, sehr schöne Füße hast, ob ich die Flipflops. Zum Glück bist du umgestiegen. Naja, Philipp, deine Füße waren ein Thema. Alles Weitere dazu erzähle ich, glaube ich, lieber am Sonntag. Ich habe nämlich Marius getroffen.
Und Marius Müller-Westernhagen?
Ja, und es, wir müssen unbedingt, ich habe Ina versprochen, dass wir das erst nach der Ausstrahlung machen, aber wir müssen Marius Müller-Westernhagen
einladen. Wann ist denn die Ausstrahlung von
Müller-Westernhagen? Ich glaube, erst im August leider.
So lange? Da ist doch auch diese Sendung mit Joko erst so lange hin. Schneiden die das jetzt so lange oder was? Haben die nicht
das mit Joko, das dauert noch ein bisschen. Wir sind ja noch mittendrin in der Produktion. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber weißt du, wer noch da war? Und
nein.
Das erzähle ich dir alles noch. Jochen Distelmeier war auch
nein,
da.
Nein, im Ernst
gespielt. Ja, und dann war ich da mit Jochen Distelmeier und Westernhagen und fühlte mich wie einer von den großen Dreien. Ne? Olli Schulz, die logische Schlussfolgerung. Schulz, Distelmeier, Westernhagen. Das ist so wie Austropop damals mit Reinhard Fendrich und Wolfgang Amboss und Georg Danzer. Weißt du, die großen drei. Naja, es war auf alle Fälle, aber das erzähle ich dir alles und auch noch vieles mehr. Ich habe nämlich einiges auch erlebt diese Woche in der großen Sonntagssendung. Und Marius, ich soll dich ganz lieb grüßen. Auch Marius hat gesagt, ich mag Jan wahnsinnig gerne.
Ich mag ihn auch wahnsinnig gerne. Das ist tatsächlich so, ist wahnsinnig netter, lustiger Typ.
Vor allem im Alltag geworden. Ich glaube, in dieser Hochphase, und das sagt er auch selber, die Phase, in dieser Halleluja-Phase bis Affentheater, als Schröder und Becker zu seinen Konzerten gekommen sind und so, da war er der unglücklichste Mensch auf diesem Planeten.
Ja, und wo sind Schröder und Becker jetzt?
Ich glaube,
Schröder und Becker
sind weg. Und das glaube ich auch, er war nämlich so ein zurückgezogener, ihm wurde ja oft Arroganz vorgeworfen, aber er ist halt auch jemand gewesen, der ein Schauspieler auch immer ist und bla und auch ein zurückhaltender Typ in seiner Art und trotzdem, der hat echt so Musikgeschichte geschrieben und ich habe dir die ganze Zeit einfach angeguckt mit großen Augen, wie so mein Helden, weil wir sind eine Westernhagen-Familie, muss man dazu sagen.
Ja, wir sind, ehrlich gesagt, wir sind auch eine Westernhagen-Familie und es ist so ein norddeutsches Ding, glaube ich, das habe ich damals bei Fleisch ist mein Gemüse, als Heinz Strunk über seine Top-40-Band-Erfahrungen berichtet hat. Das konnte ich auch nur bestätigen, dass auf Schützenfesten, auf Familienfeiern, auf goldenen Hochzeiten wurde ab einem gewissen Punkt immer Westernhagen aufgelegt und es sind wirklich alle auf die Tanzfläche gegangen. Ist immer noch so. Ich war kürzlich wieder bei einer Familienveranstaltung und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz oder Sexy, da stehen einfach alle auf und tanzen.
Da stehen alle auf. Oder mit 18 und so die ganzen Songs. Ich bin für, ach, so tolle Lieder. Da reden wir nochmal drüber. Die müssen wir unbedingt mal
einladen. Mutter, das waren so zwei Gelegenheiten, wo ich meine Mutter echt beeindrucken konnte, als ich ein signiertes Album von Westernhagen und eins von Grönemeyer auch mal. Das sind also, weil Grönemeyer kommt irgendwie so gefühlt danach, aber so die richtige Liebe ist, ist irgendwie zu Westernhagen nur
bei
da.
Bei mir auch. Und dann am Ende, als sie sind vorbei, hat er in der Jukebox einen Song angemacht von Westernhagen und dann hat er noch zu mir gesagt, was ist das denn? Ich kenne das gar nicht. Ich meine, das ist Herbert Grönemeyer. Also das haben wir so auch Gags gemacht. Es war wirklich gut. Es war so ein schönes Treffen. Er hat mich umarmt und meinte, du bist so ehrlich, weil ich im Interview ehrlich rede. Und dann meinte ich einfach, dann habe ich ihm ins Ohr gesagt, ich habe jahrelang auf dich gewartet, Marius.
Ey, ich habe was zugeschickt bekommen von Leuten, die rund um den Schellfischposten wohnen. Die haben Fotos gemacht, wie ihr draußen vor der Tür steht. Und da muss ich auch mal mit dir drüber reden. Weil
das
da
machen wir alles
Dinge,
am Sonntag.
Die wir besprechen haben am Sonntag. Heute nicht mehr. Das war Fest und Flauschig Boomer Cringe für den 18. Mai. Und wir sind am Sonntag wieder für euch da. Wenn ihr Bock habt, schaltet doch mal einfach ein. Und ich muss jetzt, glaube ich, mal mit meinem Anwalt sprechen wegen dieser Jürgen Habermas-Geschichte. Das ist auch echt dumm von Jürgen Habermas eigentlich. Warum macht er das
echt? Dass er da nicht einfach mitzieht. Tschüss.